Ja, schön euch hier zu sehen, auch wenn die Kinder natürlich heute, die viele auch unterwegs sind, Zeugnisferien sind. Eine bewegte Woche für einige Kids und Teens. Zeugnisse und was es bedeutet. Noch einmal anstrengen oder ist alles gut in der Schule? Ja, und gerade ist es schon angeklungen, Gebet. Das ist ein Thema, was uns beschäftigen wird dieses Jahr. Gebet, Gott zu begegnen, Gottes Reden zu hören und zu erleben, ja, was möglich ist, wenn wir anfangen, Gott wirklich zu bitten, dass er Dinge tut. Und ich bin total gespannt, was wir in diesem Jahr erleben werden. Und eine richtig tolle Möglichkeit, wo ich wirklich herzlich einladen kann, ist einfach mal auszuprobieren, 6 Wochen lang eine Verbindlichkeit mit vielleicht einer anderen Person einzugehen und Gebetszweierschaften, Gebetspartnerschaften zu machen. Eine wirklich tolle Sache. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Macht doch da mit. Und auch wollen wir Ende Februar eine neue Zeit starten, auch mit einer Predigtreihe, die über diesen großen Überschrift Gebet auch sich beschäftigt und wo viele Randthemen, viele Einzelthemen vorkommen. Davon angefangen, in welche Haltung beten wir, was gibt es für Arten von Gebet, also Fürbitte, Lobpreis, was auch immer halt, da verschiedene Gebetsarten möglich sind. Was ist eigentlich Prophetie? Auch das wird nochmal irgendwie ein Thema sein, ist auch ein Thema, was in dieses große Überthema mit hineingehört. Und auch Ende Februar zu dem, dass wir mit Gebetspatenschaften, vielleicht Zweierschaften durchstarten wollen, wollen wir auch da wieder neu anbieten, vielleicht neu, wenn du noch nicht dabei bist, eine Kleingruppe zu besuchen, die sich auch mit den Predigtthemen beschäftigen wird. Also, was ist Gebet? Und in dem ganzen den Gedanken, die ich mir gemacht habe, in dem Überlegen, wie könnte so eine Gebetsreihe irgendwie aussehen, habe ich mich hingesetzt und ganz viele Gedanken gemacht und habe mal die Bibel aufgeschlagen und mal ganz viele Gebete rausgesucht und einmal durchgelesen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Wo findet Gebet und wirklich Kommunikation, Gespräch von Menschen und Gott statt? Und das war wirklich spannend. Also Gebet ist Kommunikation mit Gott, ist eigentlich nicht trocken und langweilig. Gebet ist beidseitig. Gebet ist Beziehung leben, Beziehung bauen mit Gott. Gebet ist Nachfolge. Aus dem Gebet heraus entsteht, bricht Leben hervor. Gebet ist ein Ausdruck von Hoffnung. Und ja, indem ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe, komme ich zu dem Punkt, Gebet ist ein Lebensstil. Gebet ist ein authentisches Jesus nachfolgen und in Jesus leben. Und ich glaube, wir haben da auch ein tolles Gerüst, tolles Material gefunden, was uns da auch so ein bisschen helfen wird durch diese Predigtreihe hindurch. Wenn ich darüber nachdenke, was hat mein persönliches Gebetsleben auch geprägt, vielleicht in den letzten Jahren, was hat mich ermutigt, was hat mich herausgefordert, dann muss ich sagen, waren das besonders 2 Personen, wo ich sagen würde, von denen habe ich etwas über Gebet gelernt. Und die haben geprägt für mich, dass Gebet irgendwie so eine kleine Sache ist, wo es anfängt, in die Kommunikation und in Beziehung mit Gott einzutreten, aber der Start ist für ein Leben, ja, was man mit Gott führt, was auf Gott hin ausgerichtet ist. Die eine Person, die mich da sehr geprägt hat, ist Tim Keller. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, ein ja bekannter Autor, auch Pastor und Theologe aus der Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York. Und er ist leider im Jahr 2023 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben, aber hat auch gerade indem wie er mit seiner Krebserkrankung, wo er 2 Stück in seinem Leben hatte, umgegangen ist, mich unglaublich herausgefordert, indem wie er mit dem Thema Gebet unterwegs ist, weil er einfach auf eine ganz andere existenzielle Art und Weise gelernt hat, mit Gott zu reden und ihm Sorgen und Nöte zu teilen und von Gott Kraft, Leben und Hoffnung zu empfangen. Und eine 2. Person, die ich auch noch nennen möchte, wo ich sagen würde, die hat mich geprägt, was das Thema Gebet anbelangt, ist Heiner Rust. Der ist letztes Jahr verstorben. Der war Pastor in der Friedenskirche in Braunschweig. Der litt auch unter einer Krankheit. Also er hatte in seinem Leben 20 Jahre lang chronische Gürtelrose und litt zum Schluss an ALS. Das ist eine nicht heilbare, degenerative Erkrankung des Nervensystems, das auch die Muskeln abbauen und der Körper dann auch irgendwann nicht mehr so mitmacht und die Kraft einfach nachlässt. Und ich fand die beiden auch gerade mit dem, wie sie umgegangen sind mit ihren Erkrankungen und wie sie sich komplett auf Gott gestürzt haben, waren ein unglaubliches Vorbild und haben ein unglaubliches Beispiel gegeben, ja, wie es ist, sein ganzes Leben wirklich mit Gott im Gespräch und im Gebet zu verbringen. Dass das ganze Leben, die ganze Nachfolge eigentlich Gebet und Gespräch mit Gott ist. Das im Gebet, und eigentlich ist es ja eine Kleinigkeit, es fängt mit einer Kleinigkeit an, ein Gedanke laut oder leise ausgesprochen, mit Gott im Gespräch zu sein, bedeutet aktiv sein Christsein zu leben und zu gestalten, nicht nur dann, wenn wir in den Gottesdienst gehen, sondern auch unter der Woche, am Montagmorgen und darüber hinaus. Sogar in existenziellen Fragen des Lebens, wenn es sogar um den Tod geht. Beide haben auch ganz klar eine Abgrenzung getroffen. Was ist denn Gebet? Oder haben ganz klar gesagt, wenn du betest, dann solltest du dich entschieden haben und sollte dir bewusst sein, welchen Gott du ansprichst. Sie haben ganz klar dazu aufgerufen, zu überlegen, was bedeutet es, Christ zu sein? Wann ist man ein Christ und wann auch nicht? Timothy Keller hat einmal geschrieben und gesagt, auch in einem seiner Bücher, es sollte Christen nicht wundern, wenn es Nicht-Christen gibt, die netter, freundlicher, weiser und besser sind als sie selbst. Warum das? Weil ich als Christ nicht aufgrund meiner moralischen Leistung, meiner Weisheit oder Tugend von Gott angenommen werde, sondern allein aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat. Aus Gnade. Und Heiner Rust hat es immer wieder in seinen Predigten auf den Punkt gebracht und hat gesagt, oftmals hören wir von Politikern, von vielen bekannten Leuten, dass sie sagen, ja, diese christlichen Werte sind wichtig. Ich bin zwar kein Christ, aber sind richtig und wichtig. Aber nur weil wir christliche Werte gut finden, heißt es nicht, dass du ein Christ bist. Wenn wir christlich sozialisiert sind, heißt es nicht, dass du ein Christ, ein Nachfolger von Jesus bist. Weil Christus muss in dir geboren werden und es braucht ein ganz klares Ja auch, damit dieser Heilige Geist zum Beispiel in uns hineinkommt und wir sogar Tempel werden. Und ein lustiges Beispiel, was auch dieser Heiner Rust für mich geprägt hat, ist, wenn du als Maus in einer Keksdose geboren wirst, bist du ja noch lange kein Keks. Du bist eine Maus und hast nichts Keksartiges an dir. Beide sprechen eigentlich über einen Standpunkt, unsere Haltung, wie wir beten können. Und es klang schon an, wir beten aus einer Haltung, nicht weil wir selber irgendwas geleistet haben, sondern aus dem Standpunkt, dass Gott alles für uns getan hat. Amen. Und aus dieser Haltung heraus, dass Gott sich uns zuwendet und auf uns zukommt und uns freimachen möchte, aus dieser Haltung können wir beten. Aus einer Haltung, die sich an einen Gott wendet, dem alles möglich ist zu tun. Der spricht und es geschieht aus dem Nichts heraus. Und in dieser Haltung, in dieser Beziehung mit diesem großen Gott stehen wir. Und das ist immer ein großes Thema, das wird uns durchweg beschäftigen. Wie stehen wir in Beziehung mit diesem großen Gott? Die Haltung. Ein Bibelvers, auch von den beiden oft zitiert, den finden wir im 2. Petrusbrief. Und da möchte ich aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4 einmal kurz mit uns lesen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das ist ein Vers oder dieser Abschnitt, dieser Lehrvers ist ein Text, der auch ganz, ganz stark in der Lehre der orthodoxen Kirche vorkommt. Also wenn ihr in orthodoxe Kirchen geht, ist das ein Text, der den Kern ausmacht von dem, wie sie sagen, das macht unseren Glauben aus. Wir haben alles geschenkt bekommen von Jesus, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und gestützt auf diese Zusagen können wir aller Versuchung, allem Verderben, allen Begierden, denen wir hier ausgeliefert sind, entfliehen. Und so werden, wie er ist. So wie Gottes Kraft uns zunächst einmal errettet, so gibt uns Gottes Kraft die Energie, ein heiliges, ausgesondert für Gott herausgerufenes Leben zu führen. Und das Evangelium ist diese Kraft Gottes, die uns auch von der Strafe von Schuld und Sünde, von der Macht von Verdammnis, Verunreinigung befreit hat. Alles, was Gottes Kraft uns geschenkt hat, es steht hier auch wörtlich, um dieses Leben zu führen, vor ihm ein Leben der Heiligung. Man schätzt, dass die Bibel ca. 30.000 Verheißungen enthält. Ein bekannter Theologe hat einmal gesagt, der Pfad des Lebens ist so reichlich mit den Verheißungen Gottes bestreut, dass es unmöglich ist, einen Schritt zu tun, ohne auf eine von ihnen dieser Verheißungen zu treten. Und was bedeutet es denn ganz praktisch sozusagen, diese Verheißung herauszugreifen und anzunehmen? Es bedeutet, diese Verheißung wortwörtlich beim Namen zu nehmen und sie auszusprechen, auszubeten, zu proklamieren. Und mal eine ganz kleine Auswahl von diesen 30.000 von Zusagen. Was sind grundlegende Verheißungen, die für uns gelten? Ich habe uns davon mal eine ganz kleine Auswahl mitgebracht. Es bedeutet Freiheit von der Herrschaft der Sünde. Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter Gottes Gnade. Das ist eine Verheißung, von der wir uns lossprechen können, in der Freiheit möglich ist von Dingen, die uns gefangen halten, die immer wieder an uns herantreten und uns versuchen. Es gibt in jeder Beziehung hinreichende Gnade. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, lesen wir im 2. Korintherbrief. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott gibt uns selber die Kraft, seinen Geboten zu gehorchen, ihm nachzufolgen. Wir haben die Zusage im Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, durch Christus selber. Wir haben die Macht, die Verheißung, dass wir den Teufel besiegen können. Im Jakobusbrief heißt es, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, er wird vor euch fliehen. Das ist möglich durch das, was Christus getan hat für uns. Wir haben Auswege aus unserer Versuchung. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das sind Verheißungen, die wir proklamieren können in Kämpfen, denen wir stehen. Oder da, wo uns unser Gewissen anklagt, können wir proklamieren einen ganz bekannten und wichtigen Vers aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit Und an anderer Stelle sagt er im Jeremia auch, er wird nicht mehr gedenken. Und eine der coolsten und wichtigsten und einfachsten Zusagen ist die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, 15, also so habe ich das kennengelernt und das nutze ich ganz oft als Passwort, auch hier im WLAN findet ihr das Passwort. Ruft mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen. Telefonnummer Gottes 50, 15, einfach so Verheißungen, die wir proklamieren können, wo wir Gott bitten können, auch wenn wir erleben, in Anfechtung stehen, Gott, du hast gesagt, du bist stark, du bist mächtig, du bist imstande zu tun, auch da, wo ich versage. Du vergibst mir, du schenkst mir einen Neuanfang. Du reinigst mich, dass Vergangenes nicht mehr zählt. Diese ganzen Verse, sie zeigen uns, Gott hat uns alles gegeben, was für das Leben aus ihm heraus notwendig ist. Das, was unser Teil daran ist, dass wir uns darin üben dürfen, dass wir uns festhalten dürfen und auch Gott immer wieder bitten dürfen, Gott, ich bin hier herausgefordert, ich bin hier gefallen, ich habe hier versagt, stell mich wieder her, und er tut es. Gib mir die Kraft, etwas zu ändern. Und Gott tut es. Er ist da. Gott wird uns nicht heiligen, wenn wir uns dagegen sträuben. Er möchte unsere Mithilfe. Er möchte, dass wir auch unser Verlangen, unsere Entschiedenheit, vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen Disziplin üben und auch ernsthaft da unterwegs sind. Aber er möchte und er hat uns alles gegeben, was für ein gutes Leben aus Gott heraus notwendig und wichtig ist. Gebet ist manchmal Meditieren, ein konkretes Ausformulieren von diesen Verheißungen. Gott, weil du gesagt hast, wir dürfen dich in unserer Not anrufen, schreie ich jetzt zu dir hier in die Situation, wo ich stehe. Mir geht es gerade richtig mies. Das und das ist mir passiert, Gott. Komm du, greif du ein. Im Psalm 103 fängt es ganz, ganz stark an. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Segne den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das ist ein so Meditieren über diese Verheißung. Alles, was Gott mir Gutes getan hat, zeigt mir, Gott ist ein guter Gott, der heilig ist, der groß ist. Und mein Teil daran, und das wird hier auch ausgedrückt, ist, nicht zu vergessen, das, was Gott getan hat, sowohl in der Vergangenheit als auch bei meinen Mitbrüdern, Mitgeschwistern, als auch in meinem Leben selber. Und ja, das ist Gebet, auch vor Gott das Leben hinzuhalten. Ihn persönlich wirklich Anteil zu geben, was mich im Tiefen bewegt. Seine Verheißung und seine Zusagen in Verbindung mit dem zu bringen, was mich beschäftigt. Heiner Ruß hat auch immer wieder gepredigt, dass er gesagt hat, meine Not und meine Leiden, die trage ich nicht nur für mich alleine, sondern ich identifiziere meine Nöte und meine Leiden mit Christus. Und er betet und er hat gelernt zu beten, wenn er zum Beispiel nachts wach geworden ist und davon berichtet hat durch seine Gürtelrose, weil er Schmerzen hatte, dann hat er gelernt zu beten, Herr, wir haben wieder Schmerzen. Es ist nicht so, dass er sagt, es betrifft nur mich, sondern er nimmt Gott mit hinein. Er sagt, Gott, wir zusammen, wir sind so eng in einer Beziehung, wir haben Schmerzen. Weil er wusste, Jesus weiß ganz genau, was körperliche Schmerzen sind und körperliche Leiden. Und weil er wusste, auch wenn diese Schmerzen da sind, er ist nicht alleine. Gott ist das nicht egal. Ich glaube, dann, wenn wir Schmerzen erleiden, dann leidet auch Gott mit. Gott freut sich nicht daran, wenn wir leiden und wenn wir Schweres ertragen. Und deswegen, wie cool zu beten, Herr, wir haben wieder Schmerzen. Ich bin nicht alleine, dieses Bewusstsein steckt da drin. Herr, wir sind ausgebrannt. Wir sind verlassen worden. Und das ist eine ganz besondere Gebetsweise, die mich inspiriert hat zu sagen, ich bin nicht alleine. Gott ist da. Er weiß darum. Er steht mit mir in dieser Situation. Er trägt das mit mir. Ich bin nicht alleine hier in der Situation, in der ich stehe. Auch ein Lebensvers von Heiner Rust möchte ich auch noch einmal kurz lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, wir haben auch Anteil an Leiden, so wie auch Jesus das ertragen hat. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Wir haben mehr. Wir sind nicht alleine in diesem Schmerz und in diesem Leiden, sondern da ist jemand, der an unserer Seite steht. Vielleicht ist das ein Punkt, den wir mal ausprobieren können in der nächsten Woche im Gebet zu sagen, gerade wenn es darum auch geht, ja, in die Fürbitte zu treten oder Gott ehrlich zu sagen, wie es uns gerade geht und sagen, Gott, du liebst mich so sehr. Du freust dich nicht, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich leide, sondern du trauerst mit mir. Und in diesem Bewusstsein kann ich beten, Jesus, wir leiden. Und in diesem Bewusstsein, wenn ich das ausspreche, darf ich mir bewusst machen, Jesus ist direkt an meiner Seite und weiß drum. Und er ist mächtig, sofort die Situation verändern zu können. Wir glauben an einen Gott, der imstande ist, große Wunder zu tun. Und das tut er auch immer wieder. Ein Beispiel, was auch sich von Heiner Rust mir eingebrannt ist, dass er erzählt hat von einem Mann, der aus einer Heilungsbewegung von Hermann Zeiss stammt und ein enger Mitarbeiter dort war. Eine Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts hier auch die es gab. Und da gab es einen Mitarbeiter, der besonders die Fähigkeit hatte oder besonders erleben durfte, wie Gott seine Gebete um Heilung erhört hat. Und das Besondere an diesem Mann war, dass dieser Mann im Rollstuhl saß. Dass andere Leute für ihn die Hand auf die Person legen musste, für die er gebetet hat. Und diese Person, die so krank war, selber so krank war, dass sie sich kaum bewegen konnte, hat für andere gebetet und Gott hat ihn gebraucht, um ganz besonders Heilungswunder zu schenken. Und das ist ein, finde ich, so gigantisches Beispiel, weil es einfach zeigt, Gott kann große Dinge tun. Selbst dann, wenn ich das selber vielleicht gerade nicht erfahren kann, diese Heilung, die wir uns wünschen von einer Krankheit, die zum Tode führt. Aber wir haben eine Kraft, eine Hoffnung, die es möglich macht, trotz so einer bescheidenen Situation, weil bei diesem Mann, der selber so krank war, der hatte eine Hoffnung, eine Vollmacht, für andere zu beten, dass sie geheilt wurden, obwohl er selber das nicht erfahren hat. Eine andere Begegnung von Heiner Rust in einem Krankenhaus war, dass er mal einem jungen Mann dort begegnet ist und gefragt hat, hey, ich bin hier Pastor, ich gehe rum und möchte über den Glauben sprechen. Und die Antwort war von dem jungen Mann, ich halte nichts von Jesus. Und Heiner Rust hat darauf geantwortet, ist gar nicht schlimm, aber er hält dich. Tim Keller hat ziemlich zum Ende seines Lebens gesagt, wo er wusste, er wird bald sterben. Er hat 2020 diese Diagnose bekommen von Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat gehört, ja, in wenigen Wochen kann es sein, du bist Stufe 4, in wenigen Wochen wirst du sterben. Wir können nichts für dich tun. Er hat dann noch gut 2 Jahre gelebt, aber er hat gesagt, jeder weiß, dass er sterben wird und jeder verdrängt das auf irgendeine Weise und lebt so, als würde er nie sterben. Ich wünschte mir, ich wäre in der Lage gewesen zu verstehen, wie sterblich ich bin, ohne Krebs zu bekommen. Und hat sich erinnert und Gott gebeten, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und sein Fazit von dem, was er durchlitten hat, seine zweite Krebsdiagnose, er hatte vorher schon auch einen anderen Krebs, was er überstanden hat. Aber sein Fazit am Ende des Lebens ist, wo er gesagt hat, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber meine Frau und ich würden niemals zu dem Gebetsleben und dem geistlichen Leben zurückkehren wollen, das wir vor dieser Krebserkrankung hatten. Niemals. Auch wenn diese Krebserkrankung meinen Tod bedeutet hat. Tim Keller sagt, in dem Moment, wo es um Leben und Tod geht, um jeden einzelnen Tag, ist ihm ganz neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, in diesem Wir mit Gott unterwegs zu sein. Wie wichtig es ist, sich darin zu üben, Schritte zu gehen und auszustrecken, mit diesem Gott gemeinsam unterwegs zu sein. Diese Verheißung Gottes wirklich zu proklamieren und auszubeten in die Situation hinein, die wir selber erleben und für die Menschen, für die wir beten. Gottes Wahrheit auszusprechen und konkret in Beziehung zu uns Menschen zu setzen. Und das war das, wozu diese beiden Herren Mut gemacht haben. Alles auf Gott zu setzen. Von Gott Großes zu erwarten. Gottes Wort zu nehmen und die Verheißung wirklich ernst zu nehmen und zu proklamieren. Darüber nachzusinnen. Gott, du hast hier versprochen. Wie sieht das aus in dieser Situation in meinem Leben, vor der ich stehe? Ich bete diese Verheißung aus, die du gegeben hast. Und ich glaube an dich und möchte sehen, wie du kommst und deine Wahrheit, dein Leben schenkst in meine Situation, in mein Leben hinein. Eine Verheißung, die vielleicht auch heute Morgen für uns, die wir mitnehmen können, damit möchte ich schließen, aus Jesaja 40. Gott spricht, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir. Das Gebet, das mehr ist, als nur Worte in einen leeren Raum zu sprechen, sondern das Gebet ist Reden, Kommunikation, Leben, Beziehung mit dir, Herr. Ja, und gefühlt, ja, gibt es immer noch ein tiefer und ein mehr, Herr. Näher an dein Herz. Näher deine Verheißung ernst nehmen, proklamieren und zu erleben, du bist da, du wirkst, du handelst, du schenkst Leben, Leben über den Tod hinaus. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier heute Morgen und ich möchte dich bitten, dass du dich zu uns stellst, Herr. Gerade wenn wir vielleicht beten, Herr, wie es uns geht und wir dich mit hineinnehmen. Herr, wir sind müde hier heute Morgen. Herr, wir sehen die neue Woche. Und ich danke dir, dass du an unserer Seite bist. Und ich bete, dass du die Verheißung auch jetzt gerade aus Jesaja nimmst. Und wenn wir dich darum bitten, dass wir das erfahren dürfen, dass du den Müden Kraft gibst, Stärke mehrst, dass wenn wir auf dich hoffen, wir neue Kraft gewinnen und wie Adler emporschweben können, wie wir laufen können und nicht ermüden, im Blick auf dich, in dem Wissen, wir laufen nicht alleine, du trägst uns, du stehst an unserer Seite. Und ich bete, dass wir das erleben dürfen. Mach du deine Verheißung wahr, Herr. Amen. Und ganz praktisch, wie wir Gott noch erleben können, ist, indem wir das Abendmahl feiern, so wie wir es jetzt auch gleich tun wollen. Indem wir schmecken und erleben können. Ganz praktisch, sogar physisch spüren können, was Jesus für uns getan hat und wie sehr er sich Gemeinschaft mit uns wohnt. Im Abendmahl, wie es heißt, beim Essen, eines der intimsten Ausdrücke, die wir finden, einfach Gemeinschaft und Leben zu teilen, im Austausch zu sein beim gemeinsamen Essen. Ich möchte die Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen und lade euch ein, dazu aufzustehen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Danke Gott, dass du uns einlädst. Danke Herr, dass du mit uns und an unserer Seite stehen möchtest, Herr. Danke, dass du uns herausforderst, als allererstes ja eine Entscheidung zu dir zu treffen. Dir nachzufolgen, Herr, ein Leben mit dir zu führen. Und ich danke dir, dass du in uns am Wirken bist, Herr. Dass wir uns nicht aus uns heraus verändern müssen, aber dass wir uns verändern dürfen, weil du an unserer Seite stehst. Weil du schon alles getan hast. Weil du uns für das Leben alles schenken möchtest und geschenkt hast, was wir brauchen, um ein gutes Leben mit dir zu führen, Herr. Und ich danke dir, dass wir dir jetzt ganz praktisch, ganz spürbar begegnen dürfen, dadurch, dass du dich selber hingegeben hast und wir das schmecken und erleben dürfen im Abendmahl, Herr. Amen.